leider ist es halt gesellschaftlich immer noch so, dass man halt erstmal sagen muss, nein, ich bin nicht wie ihr, sondern das ist meine Sexualität, das ist meine Identität.
Ja, stimmt.
Und dass praktisch so ein Coming-out einfach vorausgesetzt wird.
Es wirkt immer noch so ein bisschen staatstragend dann, als würde man mit dem Pferd da anreiten, seine Papierrolle ausbreiten und sagen, ach übrigens, ich bin schwul.
Voll.
Oder?
Das finde ich immer irgendwie ganz toll mit so einem Pferd.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Gero Simone.
Hi Leute, herzlich willkommen zum Queeren ABC Teil 1. So Wörter wie non-binär, cis oder intersexuell, die habt ihr vielleicht schon mal gehört. Bei mir sind das aber auch so Wörter, bei denen ich immer schlau nicke, wenn die jemand zu mir sagt, obwohl ich eigentlich gar nicht 100% weiß, was die bedeuten. Ich will das dann aber nicht zugeben, weil ich mich dafür auch ein bisschen schäme und auch nichts falsch machen oder jemanden verletzen will, weil ich will ja jemand sein, der queere Menschen supportet. Aber deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir machen einfach ein queeres ABC, in dem wir alle wichtigen Begriffe und auch ein paar Slangwörter aus der queeren Community erklären. Ist übrigens auch spannend und interessant, wenn ihr selbst queer seid, weil erstens sind die Bedeutungen immer im Fluss und werden nicht von allen gleich verwendet. Zweitens gibt es vielleicht auch noch Wörter, die ihr auch noch nicht so ganz 1000% kennt. Und drittens mache ich das Ganze nicht alleine, sondern zusammen mit Drag King Taina, aka Maria Moschus, und Drag Queen Lorelei Rivers. Hi ihr zwei.
Hi.
Hallo.
Ein Hinweis vielleicht noch, bevor wir starten. Begriffe, die ihr kennt, die könnt ihr einfach überspringen. Guckt dafür einfach mal in die Shownotes. Da könnt ihr gezielt die Wörter anklicken, über die ihr was hören wollt. So, Lorelei, du bist 26, aus Düsseldorf. Du bist Theaterdramaturgin, Schauspielerin, hast Musikwissenschaften studiert und klassischen Gesang. Du liebst es auch, als Drag Queen aufzutreten und hast sogar in der ersten Staffel von Drag Race Germany mitgemacht. Also diese fette Drag Competition Show. Was würdest du sagen, hast du bei Drag Race Germany gelernt?
Ich habe viel bei Drag Race Germany gelernt. Also ich würde sagen, ich habe vor allem gelernt, über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Und ich habe eigentlich das gelernt, was ich jetzt total für meinen Drag und für mein Auftreten verinnerlicht habe. Und das ist, ich nehme das, was ich mache, ernst, aber ich nehme mich selber nicht ernst.
Ah, geil.
Und ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise an alles, was irgendwie mit Kunst und Theater zu tun hat.
Voll. Ich bin auch froh, dass Taina da ist. Schön, dass du auch hier bist. Hallo.
Hi.
Du bist quasi Kollegin von mir, Journalistin auch aus Köln. 28, du hast Ethnologie studiert. Du bist genderqueer. Sagst du, ne?
Du, nicht binär, genderqueer, whatever comes on the day, würde ich sagen.
So, wie fühlst du dich heute?
Verschwitzt vor allem.
Du bist heute weder genderqueer noch non-binär, sondern
einfach
in erster Linie verschwitzt.
Verschwitzt.
Voll gut. Wir erklären das ja auch noch genauer, was genderqueer heißt und non-binär. Du bist aber auch unterwegs als Drag King.
Genau, ja.
Du hostest auch Drag-Shows, du hast auch eine eigene Reihe und du machst auch Drag-King-Workshops.
Genau, ja.
Eine ganze Menge. Ich finde es richtig cool, dass ihr beiden da seid, dass wir diese Begriffe heute einmal alle durchjoggen. Und ich habe natürlich auch Sekt mitgebracht, wie sich das gehört. Wollen wir den jetzt schon mal aufmachen? Seid ihr im Mut?
Irgendwie schon, seitdem ich hier drin bin. Also vorher dachte ich so, nee, ist noch zu viel, ist noch zu früh, es ist 10.20 Uhr.
Morgenstund hat Gold im Mund, ne?
Aber
machen wir jetzt einfach, mir doch egal.
Geil.
So. Zack.
Ach geil, das ist aber kein Korken. Ich hatte gerade schon Schiss, hier irgendwas kaputt zu machen. Das ist gut.
Ich habe mal in der Gastro gearbeitet und einen Gast tatsächlich mit dem Korken abgeschossen.
Oh.
Seitdem sollte mich da lieber nicht mehr dran lassen.
Ja. Das ist, nee, dann besser nicht.
Schraubverschluss ist sicherer.
Okay, also Prost auf den Plastikverschluss. Es ist keiner gestorben vor der Aufnahme, das ist schon mal gut. Okay, dann würde ich sagen, wir starten mal unser queeres ABC. Und das geht noch vor dem Buchstaben A los, weil wir müssen natürlich über das Gender-Sternchen sprechen und generell über das Gendern. Wie wichtig ist dir, Taina, dass gegendert wird?
Ah, ich finde es eine spannende Frage. Mir ist es schon wichtig und gleichzeitig finde ich es komplett nervig, dass so viel darüber gesprochen wird im Vergleich zu anderen queeren Themen. Deswegen finde ich die Frage so schwierig zu beantworten. Ich glaube, deswegen fällt es mir schwer jetzt zu sagen, mir ist das super wichtig, wir müssen darüber sprechen. Ich glaube, für mich ist es wichtig, aber auf so eine Ja-Mach-Halt-Art.
Mhm.
Und du kannst selber für dich entscheiden, ob du Frauen, nicht-binäre, genderqueere Menschen in deiner Sprache mitdenken willst oder nicht. Da gibt es keine Regel. Gut, in Bayern gibt es jetzt ein Gesetz, dass man es nicht machen darf. Aber,
ich wollte gerade sagen, es ist aktuell wie nie, weil letztes Jahr hat Bayern verboten, dass in Schulen und Behörden oder Hochschulen Gendersprache benutzt wird. Und das haben natürlich viele Lehrerinnen und Lehrer auch kritisiert. Die Universitäten haben es auf die Forschungsfreiheit auch verwiesen. Also es ist aktuell. Und wenn wir in die USA schauen mit Trump, der auch nur noch sagt, dass es jetzt nur noch das Geschlecht Mann und Frau gibt, es ist sehr aktuell und anscheinend müssen wir drüber reden.
Voll. Und ich glaube aber, das ist so ein bisschen dass diese Absurdität, die da drin steckt, weil uns meine ich jetzt so vielleicht die queer-feministische Community, aktivistische Community, wird ja so vorgeworfen, wir indoktrinieren, wir wollen irgendwie, dass alle das so und so machen. Und eigentlich gibt es aber von, ich nenne es jetzt mal der anderen Seite, actually Gesetze und Regeln, die Sachen verbieten. Ich kenne jetzt noch nicht diese krasse Community, die in irgendeinem Land oder irgendeiner Region die Macht gehabt hätte, ein Gesetz zu erlassen, das besagt, ihr müsst das alle verwenden.
Ja, voll. Gender-Sternchen, logisch, benutzt man, habt ihr vielleicht auch schon mal benutzt. Macht man so eine Pause, ne? Also zum Beispiel JournalistIn. In der Pause ist das Sternchen und damit werden auch alle Leute angesprochen, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen. Was ist dein Feeling, Lorelei, wenn Leute nicht gendern?
Ich würde sagen, es ist in Ordnung. Mir passiert es auch. Also auch Leute, die oft gendern, die regelmäßig gendern, auch die können mal einen Hiccup haben und sagen, oh, hab gerade vergessen zu gendern. Das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass die Awareness da ist. Und für mich persönlich, wenn es mal in der Sprache nicht klappt, ist das normal. Für mich ist es wichtig, in der Schrift und in gerade von offizieller Seite das zu lesen. Und es gibt ganz viele Konzerne einfach, die sagen, nein, wir lehnen das für uns ab und wir benutzen keine Gendersprache. Und da denke ich mir so, okay, das heißt, im Endeffekt exkludiert ihr eure LeserInnen von eurem Angebot, als Teil zu fühlen.
Also das heißt, du fühlst dich dann auch ausgeschlossen, wenn du es nicht gegendert liest?
Ich fühle mich nicht ausgeschlossen, aber ich denke mir so, ah, okay, das war jetzt eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, ganz viele Leute verstehen einfach nicht, was dieses Sternchen genau bedeutet. Und ich glaube, bei ganz vielen besteht noch dieser Gedanke von, das Sternchen fasst das Weibliche und das Männliche zusammen und erstellt praktisch eine verkürzte Form von Journalistinnen und Journalisten. Aber darum geht es ja gar nicht. Das Sternchen ist ja dazu da, um alle Identitäten mit einzuschließen, die sich zwischen weiblich und männlich befinden oder komplett außerhalb davon. Und ich glaube, diese Awareness ist vielerorts überhaupt noch gar nicht vorhanden.
Ich finde die Formulierung immer ganz geil von Jan Böhmermann, der sagt auch immer am Anfang seiner Show, hallo meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb. Das finde ich eine kreative Formulierung für das Gender-Sternchen. Manchmal wird ja auch das Gender-Sternchen hinter so Wörtern wie Trans oder Inter benutzt. Das ist dann einfach, um nochmal zu zeigen, dass es auch innerhalb der Trans- oder der Inter-Gruppe eine große Vielfalt gibt. Wir haben jetzt noch gar nicht über den Doppelpunkt gesprochen, gibt es ja auch noch. Habt ihr da einen Favoriten oder ist es am Ende egal?
Ach, ich glaube, mir ist es relativ egal. Ich benutze meistens das Sternchen, wenn ich es benutze. Ja, ich glaube, in dem Punkt kann ich schon den Kritikpunkt verstehen von, es ist aber irgendwie doof mit dem Gendern, weil es gibt keine Vereinheitlichung. Da kann ich schon sagen, okay, das ist ein Kritikpunkt, den sehe ich. Mir wäre es persönlich auch irgendwie angenehmer vielleicht, wenn man sagen würde, okay, man legt jetzt fest, es ist entweder Sternchen oder der Doppelpunkt, aber prinzipiell, was man da benutzt, ist mir relativ egal.
Mir auch, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich finde das Sternchen halt pretty.
Ich finde das Sternchen auch viel schöner als so einen blöden Doppelpunkt.
Aber ich glaube, aber wenn jetzt jemand einen Doppelpunkt benutzt, I don't care.
Ja, die Bedeutung ist die gleiche. Ja. Ne? Ja. Wir kommen zum ersten Wort, das auch wirklich mit dem Buchstaben anfängt. Und zwar mit dem Buchstaben A, Ally. Also Unterstützer. Eine Person, die jetzt nicht Teil der queeren Community ist, da würde ich mich auch zuzählen. Aber die eben diese Gruppe aktiv unterstützt und auch. Also ich versuche auch, so gut es geht, zu gendern. Ich versuche, aware zu sein, auch nach den Pronomen zu fragen und so. Also ich würde mich schon so als Ally dazuzählen. Wie bin ich denn ein guter Ally eigentlich, Lorelei?
Ich würde sagen, ein guter Ally setzt sich mit den Themen auseinander und fragt nach, womit kann ich helfen? Oder was braucht ihr? Oder wie kann ich euch more visible machen, einfach im Public Eye, im Geschehen?
Wow.
Das
kann
waren
ich
jetzt
euch
sehr
in der
viele Anglizismen, ja.
Sichtbarer
Sorry.
Machen. Ich bin dein Übersetzer heute, da habe ich kein Problem
super.
Mit. That's all right for me and for us.
Aber ja, ein Ally kann ganz viele unterschiedliche Formen haben und ein Ally muss nicht automatisch alles richtig machen. Und das setzt die queere Community auch überhaupt nicht voraus. Ein Ally muss sich nicht mit allem auskennen. Aber wichtig ist für mich in einem Ally, dass eine Person zuhört und sich anhört, was Probleme sind.
Hattet ihr schon mal Situationen, wo euch ein Ally richtig gut unterstützt oder sogar geholfen hat?
Ich habe das Gefühl, meine Schwester macht manchmal Ally-Moves, auf jeden Fall. Wenn ich so in meiner Familie irgendwie bin und meine Mutter immer wieder so das Wort Tochter und Schwester und so für mich benutzt, was sich für mich nicht richtig anfühlt, dann merke ich schon, dass meine Schwester oft daraufhin so sehr demonstrativ sagt, mein Geschwister oder eben so genderneutrale Begriffe benutzt. Und ich glaube, ich spüre das dann schon, dass das dann mit so mehr Nachdruck irgendwie gesagt wird von ihr. Und ich habe schon, also ich glaube, ich würde das schon so als Ally-Move bezeichnen.
Das heißt, deine Mutter ist aber jetzt nicht unbedingt ein Ally?
Nee, she's trying. She's okay. Trying.
Okay, sie versucht.
Ich hab viel Liebe für sie. Sie ist auch vielleicht auf dem Weg dahin, würde ich sagen.
Okay. Future Ally.
Ja, Future Ally. Aspiring Ally.
Inspiring Ally, auch gut. Wir haben noch ein zweites Wort, was mit A anfängt. Trink ruhig erstmal einen Schluck L'Oreal. Prost. Wir stoßen an auf die Asexualität. Taina, kannst du das einmal erklären?
Ja, Asexualität bedeutet, dass eine Person wenig oder keine sexuellen Gefühle zu anderen Personen entwickelt. Es gibt auch den Begriff aromantisch, das ist so sehr klar davon zu trennen, ist nicht das Gleiche, aber mir wichtig noch zu erwähnen, aromantisch ist, wenn man eben wenig oder keine romantischen Gefühle zu anderen Personen entwickelt.
Und ich finde auch noch interessant zu erwähnen, ich habe immer gedacht, asexuelle Menschen haben gar keinen Sex, aber das haben die halt durchaus schon.
Voll, es ist halt ein Spektrum, wie so vieles.
Genau, ja.
Und ich finde es auch krass, weil ich habe vor dieser Aufnahme so einen kleinen Deep Dive gemacht nochmal und habe mir so ganz viele Content von asexuellen und oder aromantischen YouTuberInnen angeguckt. Und mir ist beim Gucken einfach nochmal krass aufgefallen, wie obsessed wir als Gesellschaft mit Sex und Romantik sind. Und eine Forderung, die ich immer wieder auch gehört habe und die ich irgendwie voll wichtig finde, hier noch zu erwähnen, ist, dass diese Konversionstherapien, die wir vielleicht noch so von früher kennen, also dass zum Beispiel schwule Personen in Therapie gehen sollen, um nicht mehr schwul zu sein, dass das für asexuelle und aromantische Personen voll teilaktuell ist ihrer Realität, weil es ganz viele TherapeutInnen gibt und ganz viele Menschen in der Gesellschaft, die das Gefühl haben, das müssen wir einfach austherapieren, weil natürlich sind alle Menschen irgendwie sexuell oder romantisch veranlagt und einfach nur mit der richtigen Therapie wird es schon weggehen und teilweise gibt es da eben diese Vorurteile, dass da ein Leidensdruck dahinter ist, den man wegmachen muss. Und das stimmt halt nicht. Und ich habe das selber auch nochmal, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, irgendwie krass reflektiert, wie sehr ich auch in meinem Alltag irgendwie davon ausgehe, dass irgendwie Friends von mir in romantischen Beziehungen sind oder romantische Beziehungen wollen oder Sex oder sexuelle Beziehungen wollen und man immer wieder über dieses Thema redet, ohne mitzudenken, dass es vielleicht Menschen gibt, die sich da gar nicht drin sehen oder nur vereinzelt oder nur sehr wenig.
Total gut, dass du das sagst, weil da muss sich gesellschaftlich halt auch noch was ändern, was das angeht. Können wir auch alle ein Teil von sein, ist doch gut. Kommen wir zum nächsten Buchstaben, B, wie Baby Gay für jemanden, der gerade erst sich geoutet hat. Ist das richtig?
Ich weiß gar nicht, ob geoutet so das richtige Wort wäre. Eher so jemand, der neu in der Community ist.
Okay.
Also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen, erkennt man die Leute auch auf Partys. Aber ich meine es sehr lovingly, wo man so merkt, they are excited. Die sind so, ich bin hier, ich bin neu, hallo. Und so, man merkt, es ist noch eine gewisse Nervosität da und so ein bisschen so ein Exploren und eine Aufregung irgendwie, auch Teil von dieser neuen, für die Person neuen Community zu sein.
Also es ist jetzt gar nicht so abwertend gemeint, so ein bisschen Baby-Gay oder so.
Nee,
ist einfach so.
Gar nicht abwertend.
Hattest du auch so eine Baby-Gay-Phase oder gar nicht so sehr?
Oh, ich glaube, ich habe meine Baby-Gay-Phase komplett übersprungen, bin direkt in Drag rein. Also mein erster Kontakt mit der Community war tatsächlich, als ich das erste Mal wirklich in Drag draußen war. Und,
das war bei mir das Gleiche.
Ja.
Hey, dann wart ihr beide Baby-Drags.
Ja.
Voll.
Geil. Ja, aber das erste Mal, dass ich so richtig Teil der Community war, bin ich direkt in Perücke und Jumpsuit rumgelaufen.
Ja, Vielleicht dachten wir auch so, that's how you do it.
Ja, komplett.
Jetzt jump in.
That's warum how to baby gay.
Der nächste Begriff auf unserer Liste ist Bisexualität. Ja, man fühlt sich nicht nur zu einem Geschlecht hingezogen, sondern zu mehreren. Das ist quasi easy erklärt. Es gibt aber immer noch sehr viele Vorurteile zu bisexuellen Menschen.
Ja, es gibt immer diese Vorurteile, bisexuelle Menschen hätten sich einfach nur noch nicht entschieden und wüssten noch nicht, worauf sie stehen. Und das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Also bisexuelle Menschen wissen ganz genau, worauf und auf wen sie stehen. Und gerade in der schwulen Community gibt es immer dieses Klischee von, bisexuelle Menschen sind einfach ungeoutete Schwule. Und die stehen nun einfach noch nicht dazu, dass sie eigentlich schwul sind und sagen deshalb, sie sind bisexuell. Mhm. Kommt vielleicht auch so ein bisschen daher, dass viele Leute das vielleicht auch am Anfang eines Outings benutzen, um es ihren Familien so ein bisschen schonend beizubringen, so im Sinne von, keine Sorge, ich stehe auch noch auf Frauen. Und ich glaube, daraus hat sich allerdings dieses Klischee dann halt entwickelt, was komplett schwachsinnig und komplett bescheuert ist und einfach nur eine komplette Gruppe an Menschen negiert.
Voll.
Ja, komplett.
Voll.
Und es gibt halt eben bei Frauen gibt es dann so das, weiß ich auch nicht, gegenteilige Klischee, dass es dann so heißt, eigentlich bist du ja hetero und du willst vielleicht mal so ein bisschen mit deinen Freundinnen knutschen oder so. Und da wird halt dann auch wieder die Queerness nicht so richtig ernst genommen. Und am Ende bedeutet das eigentlich so, nee, alle stehen doch am Ende dann auf Männer. Also ja. Den Frauen wird gesagt, nee, eigentlich bist du hetero, den bisexuellen Männern wird gesagt, eigentlich bist du schwul. Und genau, ist halt beides Quatsch.
Am Ende steht da wieder so ein Schwarz-Weiß-Denken, ne? Entweder oder, aber beides zusammen oder was dazwischen, ist für mich intellektuell schwierig zu raffen so dann, ne? Und ich glaube, es gibt halt sehr, sehr viele Farben, es gibt immer ein Spektrum von allen möglichen Dingen und ich glaube, das ist so mit das größte Learning, was man hier, glaube ich, auch aus dieser Folge rausziehen kann. Nächster Begriff, der letzte mit B, Butch, ist auch so eine Art Slang-Begriff in der Community, ne, Taina?
Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen lustig, es als Slang zu bezeichnen, aber de facto ist es ein Slangwort. Butch ist ein Wort für ja, Lesben, die so eher maskulin gekleidet sind. So das klassische Bild von einer Butch, würde ich sagen, ist so eine Person mit einem Holzfällerhemd und einer Axt in der Hand. Mhm. Also ich würde mich selber auch als NB-Butch bezeichnen, also nicht binäre Butch.
Ah, okay. Mhm.
Das heißt, diese Sachen schließen sich auch nicht aus. Mhm. Für mich ist das irgendwie ein sehr emotional aufgeladener Begriff, weil ich das Gefühl habe, Butches sind so die Lesben, die sehr viel Shit abbekommen, weil man eben nicht dem gesellschaftlichen Bild von einer femininen Frau entspricht, sondern die brechen da total aus und es fehlt auch immer noch fehlt auch krass an Repräsentation von Butches. Mhm. So. Also das sieht man immer noch sehr selten, obwohl das innerhalb der Community, finde ich, eine super wichtige, super wichtiges Label ist.
Dem gegenübergesetzt wäre dann was?
Femme.
Ja. Femme ist sehr eben, weiblich aussehen, lesbisch
genau,
sind, aber weiblich.
Genau,
aussehen.
Eher so feminine Kleidung, vielleicht lange Nägel. Und es gibt auch Futsch. Die Mischung aus Femme und Butch.
Ah, okay.
Also jemand, der
untenrum Holzfällerhemd.
Genau. Untenrum Holzfällerhemd wäre ein interessantes Outfit,
ja,
Gero. Aber you go, you do your thing.
Hey, lass mich doch machen.
Kein Judgment. Genau, aber so eben Holzfällerhemd und High Heels, I don't know. Aber es können natürlich auch an einem Tag so, am anderen Tag so.
Ja. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, dass es ein sehr emotionaler Begriff für dich ist. Warum? Hast du dir viel anhören müssen oder Druck dann in diese gesellschaftlichen Vorstellungen reinzupassen?
Ja, ich glaube, letzteres. Also ich war so, in meiner Jugend war ich so sehr femme, würde ich jetzt sagen. Also bin echt so fast jeden Tag mit High Heels in die Schule gegangen. Kurze Röcke, hatte halt irgendwie Push-Up-BHs an und so. Und ich glaube, das war für mich super schwer, mich von diesem Bild zu entfernen, obwohl immer irgendwie unangenehm war, aber ich hatte immer so einen sehr krassen Druck, diesem Bild zu entsprechen und immer, und ich glaube, weil ich so das Gefühl hatte, eigentlich will ich diesem Bild gar nicht entsprechen, habe ich so noch mehr gemacht, um so reinzupassen, bin ich so noch mehr in Richtung Femme, in Richtung weiblich irgendwie gegangen und ich glaube, dieser Begriff ist deshalb so emotional aufgeladen für mich, weil das schon eine krasse Befreiung für mich dargestellt hat, als ich zum Beispiel, also ich habe mit 18, also genau nach dem Abi, meine Haare abrasiert und habe auch jetzt weiterhin einen Buzzcut. Und das war einfach ein krasser, empowernder Moment für mich, diese dieses Feminine, was einfach nicht zu mir gepasst hat, was nicht heißt, dass es nicht zu anderen Dykes und Lesben absolut passt und absolut richtig ist, aber was nicht zu mir gepasst hat, das irgendwie abzulegen und auch stolz zu sein auf meine eigene Butchness. Das, und ich glaube, deswegen ja, ist das so, so emotional für mich.
Das ist ja nur so ein küchenpsychologischer Gedanke, deswegen sag mir einfach, ob es stimmt oder nicht. Aber mir kam gerade in den Sinn, vielleicht bist du auch deswegen Drag King geworden, dass du eben genau diese gesellschaftlichen Normen einmal so zack, zack, weg damit und jetzt überspitze ich das noch und ermächtige mich dem. Mhm. Kann das sein?
Also ich würde sagen, das stimmt, was du sagst, und gleichzeitig ist es bei mir aber auch so, dass Drag auch eine Gender-Euphoria auslöst. Wir kommen später noch zu dem Begriff, glaube ich. Aber für mich bedeutet das, dass ich einfach mich mit diesem Geschlecht, mit diesem Gender, was ich dann irgendwie darstelle und repräsentiere, was in meinem Fall zwar irgendwie maskulin ist, aber auch damit spielt. Also mein Drag ist jetzt nicht so hypermaskulin, sondern kann auch feminine Anteile haben, dass ich mich da einfach so total drin wohlfühle. Also ich merke, dass ich mich wohlfühle, wenn ich einen Moustache anhabe, dass ich dann in den Spiegel gucke und so denke, so, das prickelt dann so ein bisschen und ist so ein bisschen so, yes, let's do this. Und das, diese Komponente hat Drag auch. Okay. Aber es hat auch was Empowerndes in die Richtung, in die du das beschrieben hast. Mhm. Vielleicht schließe ich an den Begriff Butch noch Mask an, weil ich das Gefühl habe, und vielleicht gibt es jüngere Queers, die das für mich bestätigen können, aber seit TikTok habe ich das Gefühl, Butch wird ein bisschen weniger verwendet und Mask kommt so ein bisschen in den Vordergrund.
M-A-S-C, ja.
Genau, Mask. Und wird aber, glaube ich, ähnlich wie Butch verwendet, also eben eher für eine maskuline Ästhetik.
Masculine dann.
Genau, von Mask. Masculine kommt
es. Okay, also das kann man auch benutzen. Alles klar. Dann würde ich sagen, muss ich jetzt die MusikwissenschaftlerInnen hier in unserer Runde fragen. Der nächste Begriff ist nämlich Cis. Zwischen C und D, klar.
Ich habe mich schon gefragt, was du jetzt in der Überleitung
bist. Bist du gar nicht drauf gekommen?
Nein, gar nicht.
Okay, das ist halt ein Ton auch, eine Note, mein
Gott.
Nee,
aber voll schlau, richtig gut.
Ich habe auch schon öfter sonst außerhalb, wenn ich jetzt nicht gerade im Chor bin oder irgendwas auf der Gitarre spiele, Cis gehört. Es ist einfach so, ja, du, so dieser weiße Hetero-Cis-Mann, so, das ist oft, wird so oft in einem Zungenschlag so verwendet. Cis-Mann bedeutet einfach?
Cis bedeutet, man identifiziert sich mit dem Geschlecht, mit dem man phänotypisch geboren wurde. Mhm. Also man wurde als Mann geboren und identifiziert sich auch als Mann. Oder man wurde als Frau geboren und identifiziert sich auch als Frau. Und ich glaube, viele Leute kriegen den Begriff Cis so ein bisschen in den falschen Hals, weil sie genau das denken. Die denken genau, oh, jetzt werde ich abgestempelt als alter weißer Mann. Mhm. Nee, es bedeutet einfach nur, du wurdest so geboren, du identifizierst dich so. Also es ist überhaupt gar nicht abwertend gemeint. Mhm. Es ist halt einfach wirklich nur die Mehrheit der Gesellschaft.
Genau, gibt es natürlich auch für Frauen, Cis-Frauen logischerweise. Mhm. Also wenn Frauen mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen zugeordnet wurde bei der Geburt. Aber natürlich muss man auch bei diesem Begriff ganz doll über Privilegien reden. Ne? Weil ich glaube, deswegen wird der Begriff ja auch oft verwendet, um auch die Leute darauf hinzuweisen, du passt hier gerade in alle gesellschaftlichen Normen rein oder zumindest in die der sexuellen Identität. Du hast damit schon einige Privilegien und wir müssen in der queeren Community oder die eben nicht cis sind, für viel, viel mehr auch kämpfen und nehmen Dinge nicht als selbstverständlich hin. Zaina, nur jetzt aufgrund der Tatsache, dass du nicht cis bist, welche Privilegien hast du dadurch nicht? Nur um es einmal zu nennen.
Also wenn ich zum Arzt gehe, zur Ärztin, zur Ärztin, dass dann ich eben mit den Pronomen angesprochen werde, die ich bevorzuge. Ich würde dann immer mit sie Pronomen oder auch aufgerufen werden mit Frau und habe nicht das Privileg, dass ich in so einer Situation mich völlig entspannt zurücklehnen kann, weil ich weiß, alle sehen mich hier so, wie ich gesehen werden möchte. Und das macht so ein Ick bei mir. Das gibt so ein
fieses Gefühl.
Genau, ja, so ein fieses Gefühl. Und Cis-Personen haben eben das Privileg, dass sie nicht in so einer Alltagssituation sondern dieses fiese Gefühl bekommen.
So ein Zucken, richtig.
Ja, ich würde schon sagen, es ist manchmal so, wenn dann so dieser Aufruf kommt, so Frau Grünzig bitte, dann ist so kurz so, okay.
Und es passiert echt öfter, als man denkt. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir passiert das ganz oft zum Beispiel mit E-Mails einfach, dass man in E-Mails dann falsch gegendert wird. Und ich habe jetzt seit bestimmt einem halben Jahr meine Pronomen in meiner E-Mail-Signatur drin, dass halt wirklich einsehbar ist, okay, das sind die Pronomen, mit denen ich angesprochen werden möchte. Und es kommt trotzdem immer lieber Herr. Und dann denke ich mir so, okay, cool.
Ja, mhm, genau das.
Okay. Dann kommen wir zu Coming Out. Kommt ja von Coming Out of the Closet, also aus dem Schrank rauskommen. Das ist der Moment, wo eine Person sagt, hallo, übrigens, meine Identität, sexuelle Identität ist die und die und meine sexuelle Orientierung ist die und die. Vielleicht etwas natürlich dann auch, weil sonst wäre es kein Coming Out, was den gesellschaftlichen Normen erstmal so nicht entspricht.
Ja, schon. Also ich würde sagen, um das Coming Out gibt es auch immer noch sehr viel Stereotypisierung und es wird so erwartet. Und ich glaube, das ist ein Problem, das viele Personen der queeren Community mit Coming Out haben, weil es ist halt immer noch dieses, dass du bekannt geben musst, hallo, ich weiche ab von der Norm. Mhm. Und es gibt inzwischen Leute, die sagen, okay, ich lehne Coming Out für mich ab und ich behandle es einfach wie eine komplette Normalität, genauso wie man es auch behandeln sollte. Aber leider ist es halt gesellschaftlich immer noch so, dass man halt erstmal sagen muss, nein, ich bin nicht wie ihr, sondern das ist meine Sexualität, das ist meine Identität.
Ja, stimmt.
Und dass praktisch so ein Coming Out einfach vorausgesetzt wird.
Es wirkt immer noch so ein bisschen staatstragend dann, als würde man mit dem Pferd da anreiten, seine Papierrolle ausbreiten und sagen, ach übrigens, ich bin schwul. Oder?
Das finde ich immer irgendwie ganz toll mit so einem Pferd.
Nee, aber, ja. Vielleicht braucht es das auch irgendwann nicht mehr, oder? Oder glaubt ihr, keine Ahnung, Eltern oder so sind dann doch noch überrascht von ihren Kindern oder ich weiß nicht.
Ja, ich glaube schon, weil ich glaube niemand, oder was heißt niemand, das ist auch nicht richtig, aber ich glaube die meisten Eltern erziehen ihr Kind nicht mit dem Gedanken, es könnte sein, dass mein Kind nicht hetero-cis ist, sondern das ist halt die Annahme, die von Geburt an erstmal getroffen wird. Und es wäre natürlich total schön, wenn wir an einen Punkt kommen, wo es keiner mehr machen muss und wo jeder einfach selbstverständlich sich so ausleben kann, wie er sich hier möchte. Aber ich glaube, dazu müsste die Gesellschaft einfach sehr einheitlich auf einmal woke werden. Und ich glaube, das ist leider noch utopisch. Da brauchen wir noch ein paar Jahre.
Ja. In dem Zusammenhang auch noch wichtig zu sagen, dass es natürlich einen Unterschied gibt zwischen Coming Out und Outing, weil Coming Out ist freiwillig und Outing ist unfreiwillig. Dann kommen wir zum Buchstaben D und dem fantastischen Begriff divers. Taina hat sich in der Vorbereitung darüber schon richtig aufgeregt. Was zur Hölle? Wer benutzt denn das, bitteschön? Ist ein bisschen Politikersprech, sagst du, ne?
Ja, voll. Also auf einmal gab es irgendwie dieses divers als Geschlechtseintrag im Perso und ich war so, divers? Wo? Was ist das für ein Wort? Also was ich... Ich kenne niemanden innerhalb der Community, der sich so irgendwie damit mit diesem Wort identifiziert, der diesen Begriff benutzt. Aber es ist irgendwie dieses offizielle Wort, was benutzt wird für nicht-binäre, genderqueere, genderfluide Personen.
In Ausschreibung muss es ja auch immer drin stehen. Genau, wir suchen ErzieherInnen, weiblich, männlich, divers. Also es ist einfach so ein offizieller Begriff.
Voll. Und ich glaube,
juristisch
also,
auch.
Irgendwie denke ich auch, okay, I guess vielleicht als Oberbegriff für verschiedene Geschlechtsidentitäten. Aber wer hat sich's ausgedacht? Also es wirkt auf mich auf jeden Fall so, als hätte sich nicht eine queere Person diesen Begriff ausgedacht.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, es braucht ja auch irgendeinen juristischen Begriff, womit alles gemeint ist. Aber du würdest jetzt nicht in deinem privaten Umfeld, wenn jemand fragt, hallo, bist du divers, freundlich aufspringen und sagen, ja natürlich.
Nee, genau, eben nicht. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das ist, was so passiert. Also dass irgendwie Leute, die gar keine Anknüpfungspunkte zur Community haben, so das Gefühl haben, das wäre jetzt der Begriff welcher.
Genau. Aber es war für mich auch überraschend, dass es in der Community nicht so benutzt wird. Ja. Hätte ich jetzt ohne dich und euch auch nicht gewusst vorher. Wir kommen zu einem weiteren Begriff, der euch und euer Leben sehr prägt, nämlich Drag. Du bist bei Drag Race Germany ja auch gewesen, Lorelei, und hast da den 5. Platz belegt. Du warst in der ersten Staffel, da ist so richtig viel an Bewegung nochmal reingekommen, dass dann auch im Fernsehen sichtbar war, was Drag ist. Aber bitte, du darfst es gerne noch einmal selber erklären.
Drag bedeutet eigentlich nur das performative Spiel mit Geschlecht. Klar, man kennt die Shows wie Drag Race, wo man hauptsächlich Drag Queens sieht, aber Drag bezieht sich halt nicht auf Mann macht Frau, sondern Drag kann alles Mögliche sein. Drag bedeutet einfach nur, dass man eine geschlechtliche Darstellung überspitzt. Das kann männlich sein, das kann weiblich sein, das kann nicht binär sein, das kann sich komplett von Geschlecht lösen. In meinem Fall ist es jetzt sehr hyperfeminin. Mhm. Es gibt Drag-Kings, die sind hypermaskulin. Es gibt Drag-Artists wie Taina, das auch vorhin gesagt hat, die dann sagen, okay, ich bin Drag-King, aber ich habe total gerne weibliche Merkmale auch mit drin. Und es gibt Drag-Queens, die sagen, oh ja, ich bin eine Drag-Queen, aber so ein bisschen so Mask bin ich auch. Da gibt es alles.
Bisschen maskulin, ja. Mhm. Dich kann man auf jeden Fall auch gut an den blitzförmigen Augenbrauen erkennen, deine Signature-Augenbrauen. Normalerweise sagt man ja so Sachen wie, ein Drittel des Gehalts geht in die Miete. Wie ist das bei Leuten, die Drag machen? Wie groß ist der Anteil? Ja gut, klar, mittlerweile ist es mehr Miete, aber wie groß ist der Anteil deines Gehalts, der komplett in Drag geht? Make-up, Outfits, Perücken, was auch immer.
Oh, ich könnte es deutlich geringer halten, als ich es tue.
Sag mal so grob über den Daumen.
Oh, 50% fließt bestimmt wieder zurück. Also, und da bin ich in einer sehr glücklichen Rolle, weil ich inzwischen zum Glück, vielen, vielen Dank, erfolgreich genug damit bin, dass ich genug Geld verdiene, um was beiseite legen zu können. Bei den meisten Drag-Artists, entweder ist es wirklich ein Nullsummenspiel oder sie zahlen drauf. Mhm. Kommt natürlich auch darauf an, betreibst du Drag als ein Hobby oder betreibst du Drag als Beruf, und Drag als Hobby, jedes Hobby kostet.
Ja, klar. Hobbyhorsing. Ich habe letztens gelernt, diese Pferdeköpfe, die auf Holzstielen stecken, die kosten irgendwie auch 400 Euro teilweise.
Ja.
Von daher, ja, absolut, so ist
ja,
es.
Ja, voll.
Und Taina, du bist ja als Drag King unterwegs. Vielleicht, du machst auch Shows und so. Und vielleicht muss man nochmal ganz deutlich dazu sagen, was das auch für dich bedeutet, so als Empowering-Move.
Ja, viel. Ich glaube, für mich ist es vor allem oft so ein Community-Empowerment-Ding. Also die Shows, die ich mache, sind auch meistens eben eher in kleineren queeren Bars. Und ich glaube, da bedeutet es für mich oft so mein eigenes Empowerment, aber auch das Empowerment von anderen Menschen. Menschen, die in Shows auftreten, die ich organisiere, sind ganz oft nicht-binäre oder Trans-Artists, die auch versuchen, so ihre Gender-Expression über Drag, so ein bisschen wie das bei mir war, vielleicht auch bei dir, Lorelei, erstmal so zu exploren, also erstmal so zu überlegen, oh, was fühlt sich gut an, was fühlt sich schlecht an, und machen das eben über Drag. Und da sind Leute, die jubeln mir zu, während ich das mache. Also ich merke ganz oft, dass ich echt so Gänsehaut bekomme, wenn ich irgendwie eine junge, queere Person auf so einer kleinen Drag-Bühne in irgendeiner abgefuckten Bar irgendwo sehe, die aber da so einen Moment hat von so, ah, ich bin gut und richtig, so wie ich bin, und ich kann mich so ausdrücken, wie sich das für mich gut anfühlt, und meine Community wird mich darin unterstützen. Das bedeutet Drag für mich, glaube ich.
Wenn du das so erzählst, also das fühlt sich für mich so an, du wirst im Wartezimmer als Frau aufgerufen, du hast irgendwie im Alltag ständig mit diesen gesellschaftlichen Normen zu tun, und dann bist du auf einmal auf einer Bühne im Drag, als Drag King unterwegs. Das muss doch die pure Freiheit sein, auch, oder?
Mhm. Im besten Fall ja. Ja,
ja, absolut. Und ich glaube, für mich war das ein totales Empowerment, gerade so irgendwie so ein bisschen auch aus der Kindheit heraus. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Taina, aber in der Kindheit, das war ganz oft so, du bist gar kein richtiger Junge, du bist ein Mädchen, weil du spielst gern mit Barbies und verkleidest dich als Prinzessin. Guess what, mache ich immer noch.
Hast du noch Barbies?
Nee, das nicht mehr. Okay. Aber ja, ich verkleide mich immer noch sehr gerne als Prinzessin. Mhm. Und einfach dieser Vorwurf, du bist nicht das, was wir aus dir rauslesen wollen. Ja. Und als ich das erste Mal in Drag war, dachte ich so, okay, warte, jetzt kann ich das zelebrieren. Und jetzt finden andere Leute das total toll, dass ich diese Weiblichkeit auslebe, von der mir immer gesagt wurde, dass es schlecht ist. Mhm. Und das war ein ganz, ganz krasser irgendwie so Eye-Opener.
Mhm. Es ist auch kein Zufall, dass sehr viele Drag-Artists zu Disney-Songs performen oder so zu Songs aus der eigenen Jugend- und Teenie-Zeit, glaube ich. Also da wird auch viel aufgearbeitet.
Ja, auf der Bühne. Ja, schön. Ja. Aber es ist ja super schön, dass es das gibt. Und es gibt natürlich, muss man dazu sagen, nicht nur Drag-Kings oder Queens, sondern auch Drag-Queens. Also alles, was sich nicht eben als King oder als Queen identifiziert.
Mhm. Genauso Drag-Thing gibt es auch. Thing, also ja. Thing, Queen, alle möglichen Gender Expressions, die auch wieder mit verschiedenen Begriffen und verschiedenen Labeln kreativ ausgelebt werden.
Und es gibt sogar auch das Drag House.
Ja. Drag House oder beziehungsweise einfach der Begriff House bezieht sich auf Chosen Family, also gewählte Familie. Es gibt ja den Unterschied zwischen biologischer Familie und einer gewählten Familie. Ich denke, wir kennen das alle. Ich glaube, wir haben alle so FreundInnen bei uns im Freundeskreis, wo wir sagen, oh, das ist wie eine Schwester oder wie ein Bruder für mich oder wie ein Geschwisterkind einfach. So eng ist das. Und das gibt es halt gerade auch in der Drag-Welt. Und es kommt einfach daher, dass vor allem früher halt queere Menschen sehr oft von zu Hause verstoßen wurden und dann keinen Anlaufpunkt mehr hatten. Und dass ältere Personen aus der Community gesagt haben, ich nehme mich dir an und nehme dich praktisch auf und führe dich auch in die Community ein, aber vor allem gib dir ein Dach über den Kopf. Und da kommt es eigentlich her. Also eigentlich ist es gar nicht mal so ein romantisierendes Ding von wegen so, oh cool, ich kann jetzt von jemand Tollem lernen, sondern es ist wirklich eigentlich ein Begriff, der geboren wurde aus der Not, nicht auf der Straße zu leben. Mhm. Und dieser Begriff Haus hat sich dann erweitert und ist unter anderem jetzt in der Drag-Community anzufinden für eine Person, die jemanden als Mentor begleitet praktisch. Also wenn eine Drag-Queen irgendwie eine andere Drag-Queen oder ein Drag-King oder ein Drag-Artist heranzieht, dann wird sie praktisch die Drag-Mother. Und genauso gibt es das natürlich dann auch mit Drag-Father oder Drag-Son, Drag-Daughter. Genau, wo sich dann praktisch Verbindungen schließen von wir machen dasselbe und ich kann von dir lernen und ich kann mein Wissen an dich weitergeben.
Okay. Und wenn ihr noch tiefer in die Drag-Welt eintauchen wollt, dann empfehle ich euch die Insta-Accounts von meinen Gästinnen. Lorelei Rivers könnt ihr genauso bei Instagram eingeben und Taina, du trittst als Drag-King unter Maria Moschus auf. Könnt ihr euch gerne mal angucken, was bei denen so abgeht. Ich danke euch beiden, dass ihr hier seid. Wir bleiben hier noch im Studio sitzen, wir trinken noch einen Sekt, es gibt noch viele andere Begriffe zu klären. Den nächsten Teil, den werden wir dann hier in Zukunft auch veröffentlichen. Danke euch schon mal bis hierher.
Danke dir.
Danke.
Jetzt gibt's noch, wie gewohnt, das Liebestagebuch. Das kommt diesmal von Caro. Sie ist ziemlich häufig in Berlin in letzter Zeit, obwohl sie eigentlich ganz woanders wohnt. Aber sie hat einen Hauptstadt-Crush, und zwar Nick. Der ist Straßenmusiker und irgendwann hat sie den mal im Park angesprochen, trifft sich jetzt regelmäßig mit ihm. Die haben auch schon Urlaub verbracht, Silvester auch. Warum sich Caro trotzdem keine feste Beziehung mit ihrem Berliner Künstler vorstellen kann, erzählt sie euch jetzt in ihrem Liebestagebuch. Es beginnt erstmal damit, dass Caro für einen Tag nach Berlin kommt, um zum ersten Mal einen Auftritt von Nick zu sehen, der auch ziemlich beeindruckend war.
Der hat halt eine echt krasse Energie. Der reißt da richtig die Leute mit und die Menge kocht und so. Und das war schon geil, da so mit bei zu sein. Und ich bin jedes Mal voll aufgeregt, aber so nicht nervös aufgeregt, sondern so freudig aufgeregt. Ich freue mich, den zu sehen. Ich weiß, dass sobald er mir die Treppe entgegenkommt und mit meinem Koffer hilft, der ist so viel Energie und er erzählt mir dann ganz viel und ich freue mich darauf, mich mit ihm auszutauschen und was alles so passiert ist in seinem Leben in der letzten Zeit, die wir uns nicht gesehen haben. Und wir haben sofort Körperkontakt. Und es geht erstmal in die Kiste und dann quatschen wir. Ja, doch, so ist es auf jeden Fall. Ja. Seine Love Language, Liebessprache, wie auch immer man das nennen möchte, ist auf jeden Fall Physical Touch und meine auch und das passt ganz gut. Da ist keine Routine oder Alltag oder so drin. Und genau das macht es so spannend für mich. Und das möchte ich behalten. Deswegen halte ich ihn auf Abstand und er mich auf Abstand. Ich empfinde sehr viel Liebe für ihn. Das ist eher so eine, es hört sich vielleicht auch ein bisschen pathetisch an, aber es ist eher so eine tiefere Liebe. Eine Liebe, die ich auch für Freunde empfinde. Ja, keine romantische Liebe. Also ich habe jetzt nicht im Kopf, dass ich mir eine Zukunft mit ihm ausmale, wo ich dann irgendwie alt bin und im Sessel sitze und wir unsere Storys den Enkelkindern erzählen oder so. Nicht sowas. Ich habe eher so ein tiefes Freundschaftsliebesgefühl zu ihm. Und ich hoffe, dass wir immer irgendwie im Leben des anderen sind, aber nicht als romantische Sache. Ich finde ihn hot as fuck. Und ich glaube auch, wenn ich mit ihm jetzt wenn ich ihn so sicher hätte. Das kann auch sein, dass es ein bisschen so meine Bindungsangst oder so nährt, weil das also hört sich komisch an, weil ich ja immer irgendwie in Beziehung war, aber sobald mir jemand irgendwie so sicher ist, also ich den dann als meinen Freund habe, ist er dann irgendwie nicht mehr so interessant. Und dann fehlt da so ein bisschen das Abenteuer und so, der Spark und so und diese Spannung auch, so dieses, so ich finde Nick super attraktiv und anziehend, weil er so sein Ding macht und ich auch nicht alles weiß über den und so Routine und Alltag killt halt auch voll den Sex und die Spannung und so. Und das möchte ich gerne behalten. Und ich glaube deshalb, also möchte ich gar nicht eine feste Partnerschaft mit ihm.
Danke an Caro für dieses Liebestagebuch. Und wenn ihr noch was loswerden wollt zu dieser Folge, zum ersten von vier Teilen unseres queeren ABCs, oder ihr habt einen Vorschlag, welches Thema wir hier in einer Stunde Liebe mal besprechen sollen, Feedback natürlich auch immer erlaubt, dann schickt gerne eine Mail an liebe@deutschlandfunknova.de. Ein Abo dalassen ist auch immer gut oder eine fabulöse Bewertung, gerne auch beides, hilft und freut uns sehr. Ich bin Gero Simone, macht's gut und habt euch lieb.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.